Ich lese aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Tiberias in Galiläa. Viel Volk aber folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Passa war nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus seine Augen aufhebt und sieht, dass so viel Volk zu ihm kommt, sagt er zu Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit sie zu essen haben, damit diese zu essen haben? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Er selbst wusste ja, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus für sie, wenn jeder auch nur ein wenig bekommen soll. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagt zu ihm: Ein Kind ist hier, das 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist das für so viele? Jesus sprach: Lasst die Menschen sich setzen. An dem Ort war viel Gras. Da setzten sich die Männer, etwa 5000 an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet und teilte davon allen, die da saßen, aus, so viel sie wollten, ebenso von den Fischen. Als sie aber satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verloren geht. Sie sammelten sie und füllten 12 Körbe mit den Brocken, die von den 5 Gerstenbroten übrig blieben, nachdem sie gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun erkannte, dass sie kommen und ihn in ihre Gewalt bringen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Liebe Gemeinde, wovon leben wir? Unser Körper braucht Nahrung, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus. Unsere Seele braucht auch Nahrung. In der Geschichte, die uns heute beschäftigen soll, geht es um beides, um sättigendes Backwerk und um Nahrung für die Seele. Ich lese diese Geschichte nicht in erster Linie als eine einmalige Wundererzählung, die damals geschehen ist und damit für uns heute nichts mehr zu tun hat, sondern ich lese sie als ein immerwährendes Wunder. Gehen wir mal der Reihe nach hindurch und versetzen uns ein wenig hinein in diese Erzählung, die Johannes mit den anderen drei Evangelisten gemeinsam hat, wenn er auch seine ganz eigenen Akzente setzt. Jesus geht ans andere Ufer des Sees Genezareth. Er hielt sich in Galiläa meistens am Nordufer auf, in der Nähe von Kapernaum. Das Westufer mit seiner großen römischen Stadt Tiberias war für fromme Juden tabu, da ging man nicht hin. Jesus geht also sehr wahrscheinlich ans Ostufer. Das gehört zu einem anderen Regierungsbezirk. Und die Menschen dort sind sehr arm. Sie wissen, was Hunger ist. Jesus geht zu Leuten, die anders sind als er und seine Jünger. Die können von ihrer Hände Arbeit leben und müssen nicht hungern. Und solche Leute folgen Jesus und seinen Jüngern auch ans andere Ufer. Leute von da, wo man von seiner Hände Arbeit leben kann. Die haben Zeit dafür, einfach mal mit Jesus ans andere Ufer zu gehen. Warum machen sie das? Unser Text sagt, sie sind beeindruckt von den Krankenheilungen Jesu. Was da also geschieht, erleben Menschen, die die Hoffnung haben, dass Jesus vielleicht auch sie heilen kann an Körper oder Seele. Und ich glaube, das ist immer noch ein starker Beweggrund, der Menschen für den Glauben öffnet. Der Wunsch nach körperlicher und seelischer Heilung. Dafür gehen viele Leute lange Wege. Dafür gehen sie bis ans andere Ufer. Auch in unserer Geschichte tun sie das. Sie gehen dorthin, wo wirklich Hunger herrscht, um Jesus in Aktion zu erleben. Heute leiden 800 Millionen Menschen an Hunger. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation verschlimmert und die Zahl vergrößert. In diesen Tagen sollen nun endlich Schiffe mit Getreide ablegen. Hoffentlich. Gehen wir auch, zumindest innerlich, dorthin, ans andere Ufer mit Jesus, um ihn in Aktion zu erleben, weg aus unserer Komfortzone. Jesus lässt sich am anderen Ufer mit seinen Jüngern auf einem Berg nieder. Johannes erwähnt nicht, dass die Leute müde oder hungrig sind nach einer langen Predigt. So haben wir das so im Ohr wahrscheinlich von den anderen Evangelisten, aber hier wird das nicht gesagt. Jesus setzt hier ganz bewusst ein Zeichen ohne äußeren Anlass und er will das so. Er will dem Hunger begegnen. Das Ganze ereignet sich kurz vor dem Passafest. Das ist ein wichtiger Hinweis. Das Passafest bedeutet für Jesus Passion, Leiden, Sterben zum Heil der Menschen. Die Juden gedenken beim Passafest an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Das Blut des Lammes wurde an die Türpfosten der Häuser gestrichen, um dadurch dem Zorn Gottes zu entgehen. Das Lamm, das Passalamm, sollte man essen als Stärkung für die Reise in aller Eile. Jesus identifiziert sich mit diesem Passalamm, wenn er später in Vers 51 sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das vergegenwärtigen wir uns jeden Monat beim Abendmahl. Nächste Woche wieder. Beim Passafest wird auch die Geschichte vom Manna in der Wüste erzählt. In Vers 49 und 50 sagt Jesus später dazu, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer immer davon isst, stirbt nicht. Gott versorgt seine Leute auf dem langen Weg durch die Wüste ins gelobte Land mit dem, was sie zum Leben brauchen. Auch uns auf dem langen Weg durch unser Leben, das oftmals sich anfühlt wie eine Wüstenwanderung, versorgt er uns mit dem Brot, das er selber ist. Das ganze sechste Kapitel des Johannesevangeliums handelt im Grunde vom Abendmahl. Es dient der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde und der Stärkung auf dem Weg durch unser Christenleben. Johannes behandelt das Abendmahl nur an dieser Stelle. Am Abend vor der Kreuzigung bringt er die Geschichte von der Fußwaschung. Jesus sieht nun die Massen herbeiströmen und beginnt ein Gespräch mit Philippus. Er will ihn auf die Probe stellen, in Versuchung führen, heißt das da wörtlich, und das ist dieselbe Wortwahl wie in der Vaterunser-Bitte. Nur, dass er es tut. Es ist eine Versuchung, die heilsam ist für sein Denken und Glauben. Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese zu essen haben? Jesus und seine Jünger haben kein Geld dafür und Jesus wird kein Geldwunder wirken. Könnte man ja auch denken, wenn er Brot vermehren kann, warum kann er nicht auch Geld vermehren? Das ist theologisch in manchen Kreisen, verstärkt in den USA, gar nicht so abwegiges Denken. Aber Jesus ist kein Garant einer wundersamen Geldvermehrung, wie es die Wohlstandsevangelisten so gerne sehen möchten. Wenn sie sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du nicht mehr arm sein, du bist ein Königskind, Königskinder leben nicht in der Armut, du wirst auch nicht krank und erfolglos sein, du hast Anspruch auf, und dann kommt's. Aber an Jesus glauben, das heißt nicht reich werden materiell, sondern satt werden in der Tiefe der Seele, trotz aller Armut, trotz aller Krankheit und trotz aller Erfolglosigkeit. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denar reicht nicht aus für sie, wenn jeder auch nur ein wenig bekommen soll. Philippus rechnet das Problem in Geld um, das Jesus ihm darstellt. Für so eine Menge Brot zu kaufen, so überschlägt er, das würde an die 200 Tagelöhne kosten. Man kann das auch heute umrechnen. Mindestlohn eines Gebäudereinigers sind 11,55 Euro pro Stunde aktuell. Bei einem 8-Stunden-Tag 200 Mal sind das 18.500 Euro schlapp. Hat man ja nicht mal eben im Portemonnaie. und sowieso Jesus und seine Jünger leben gerade von der Hand in den Mund. So viel wie Philippus zu denken, das ist eigentlich vernünftig. So leben wir, so denken wir Tag für Tag, so organisieren wir zum großen Teil auch unser Gemeindeleben. Und Jesus selber sagt auch, wer einen Turm bauen will, der überschlägt zuvor die Kosten, damit er nicht mittendrin kein Geld mehr hat und zum Gespött der Leute wird, in Lukas 14. Aber Jesus führt ihn in Versuchung. Jetzt hilft solches Rechnen und Kalkulieren gerade nicht. Es braucht einen anderen Ansatz. Sonst bewegt sich nicht, sonst nichts, sonst wird niemand satt. Der andere Ansatz kommt unverhofft in Gestalt eines Kindes, das offensichtlich zu Andreas gekommen ist und sein Vesper teilen möchte. Viele Kinder teilen ja ganz gerne, also kleinere noch lieber als größere. Irgendwann hört es dann auf, bei manchen auch nicht. Aber eigentlich ist dieser Gedanke ja total abwegig, dass hier der Inhalt so einer Vesperbox irgendetwas ausrichten könnte. Aber Andreas ist irgendwie berührt von diesem kindlichen Impuls und er berichtet Jesus davon. Ein Kind ist da, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Ein anderer Ansatz als Philippus, der Realist ist. Andreas ist einer, der zumindest mit dem Wunderbaren rechnen möchte, einen Moment lang zumindest. Manchmal muss man tatsächlich das Undenkbare zu denken wagen. Das Wagnis ist bei Andreas recht kurz. Er zieht die Idee eigentlich sofort wieder zurück, nachdem er sie ausgesprochen hat und sagt, aber was ist das für so viele? Ja. Und dann geschieht dieses Wunder, aber es wird nicht erzählt, wie es eigentlich geschieht. Ist es eine Brotvermehrung aus dem, was das Kind hat? Vielleicht verbreitet sich ja auch der Impuls des Kindes und viele fangen an, ihre sorgsam versteckten und gehüteten kleinen eisernen Rationen hervorzuholen und sie dann doch zu teilen, obwohl sie das gar nicht vorgehabt hatten. So gehen manche afrikanische Deutungen der Geschichte, Deutungen vom anderen Ufer, wo die Gläubigen mancherorts das bisschen Essen, das sie zu Hause haben, am Sonntag mit zum Gottesdienst bringen. Viele können nichts mitbringen, aber insgesamt werden dann doch alle satt. Das ist so eine afrikanische Erfahrung, habe ich gelesen. Das Wunder des Teilens macht irgendwie alle satt, wenn genug für alle da ist. Und auch die, die nichts haben, merken, für mich ist auch etwas da. Jesus nimmt das Wenige, das da ist, und dankt Gott dafür. Er guckt nicht und sagt, das ist aber wenig, das reicht nicht. So gucken wir vielleicht da drauf und sehen den Mangel. Jesus sieht das, was da ist und sagt, danke Gott, dass etwas da ist. Und er vertraut darauf, dass unser Weniges für Gott genug ist und dass es sogar andere satt machen kann. Was das Kind mit allen teilt, das ist die Grundlage für das Wunder, das jetzt geschieht. Jesus nimmt das, was wir bringen, und sei es noch so kümmerlich, und macht daraus etwas, das vielen hilft. Und deshalb ist es gut, dass wir mit den kleinen Brötchen, die wir in unserem Glaubensalltag so backen, uns hier vorne hinstellen und sie teilen mit Jesus und miteinander, sie hinhalten. Jesus kann daraus etwas machen, das viele satt macht. Vielleicht haben wir keine großen Wunder erlebt, aber das Gefühl, dass Christus in einem bestimmten Moment in der Woche mal ganz nahe gewesen ist, und dann erzählen wir davon. Oder dass er uns einen Impuls gegeben hat, etwas zu tun, etwas zu sagen, jemanden anzurufen, etwas nicht zu tun. Und wir erzählen davon. So wie ein kleiner Lichtstrahl aus Gottes Ewigkeit manchmal in unser Leben hineinfällt. Manchmal kann sogar der Schrei nach Gott mitten aus dem Schlamassel jemandem helfen, der vielleicht noch nie daran gedacht hat, Gott um Hilfe zu rufen. Es ist gut, dass für solche persönlichen Brotkrümel nach der langen Corona-Pause wieder Raum ist im Gottesdienst. Ich hoffe, dass Sie bald auch im Krabbelraum zu hören sein werden. Unser Livestream, da wollen wir das nicht senden, der wird nach unten übertragen. Und wir sind auf ein Problem aufmerksam geworden, das den Hunger zeigt danach. Da sitzen Leute unten und die kriegen nicht mit, was wir hier oben erzählen, und sie sagen, das möchte ich aber gerne. Das ist etwas, was mich stärkt, was meinen Hunger stillt. Ich habe mich gefreut über die Anfrage, die Bibi mir da weitergegeben hat, über dieses äußern. Da ist ein Hunger, das tut gut, das hilft Leuten, das stillt den Hunger, wenn wir uns davon erzählen, was wir mit unserem Glauben erleben und sei es noch so klein. Jesus sprach, lass die Menschen sich setzen. An dem Ort war viel Gras. Da setzten sich die Männer, etwa 5000 an der Zahl. Es ist schon komisch, dass Johannes so ein völlig unbedeutendes Detail bringt, wie dieses Gras, das da ist. Viel Gras auch noch. Das hätte man eigentlich nicht wissen müssen. Aber doch erzählt er davon. Und wenn Johannes etwas bringt, dann ist ihm das wichtig. Vielleicht als Hinweis auf Psalm 23. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass das die Idee war, hinter diesem Gras, dass er da miterzählt. Denn das tut Jesus hier. Er weidet diese Menschen auf grüner Aue und erweist sich so als der gute Hirte für sie, als der gute Hirte Israels, der sie mit dem versorgt, was sie zum Leben brauchen, und sie führt dorthin, wo am Ende der Tisch steht. Die folgenden Worte erinnern an die Einsetzungsworte beim Abendmahl. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet und teilte davon allen, die da saßen, aus, so viel sie wollten, ebenso von den Fischen. Jesus teilt selber aus, anders als bei den anderen drei Evangelisten, wo es heißt, gebt ihr ihnen zu essen. Für Johannes ist es wichtig, dass Jesus jedem selber zum wahren Brot wird, ohne Vermittlung durch andere, ohne Priester sozusagen. Dafür sammeln die Jünger am Ende die Reste ein. Auch sie haben etwas zu tun. 12 Körbe voll für jeden der 12 Jünger einen. Sie können nun selber von dem weitergeben, was sie erzählt haben. Vielleicht ist das der Sinn dahinter. Wer einmal erlebt hat, wie Jesus mit dem Wenigen, das einer in kindlicher Einfalt zu bringen hat, viele satt geworden sind, der nimmt davon einen ganzen Korb voller Lebensbrot mit in die Woche. Wer sich vom Abendmahl beeindrucken lässt, dass wir hier Monat für Monat feiern, von der Botschaft, dass Gott uns an seinem Tisch sehen will, egal wie wir kommen, trotz allem Versagen, trotz aller Schuld, die wir immer wieder auf uns laden, und das an sich ranlässt und sich laden lässt und sagt, ja, ich will das. Wer das kann, der nimmt einen vollen Korb voller feinstem Lebensbrot mit in die neue Woche und kann es austeilen an die, die auf der Suche nach Heilung für den Schaden ihrer Seele sind. Denn das sagt uns, du bist gut, so wie du bist. Für Gott bist du ausreichend. Für welchen Menschen könnte ich dann nicht ausreichend sein, wenn der Schöpfer sagt, du bist für mich so gut. Am Ende sind die Massen von Jesus begeistert, und zwar mehr, als ihm das selber lieb ist. Sie wollen ihn zu ihrem König machen. Ja, so ist das manchmal, wenn wir jemanden haben, von dem wir was lernen, dann stellen wir den auf einen Sockel und schon ist er nicht mehr einer von uns. Jesus entzieht sich dem. Er will sich nicht zum Popstar machen lassen, der auf einer Welle der Begeisterung reitet, bis er darin untergeht und der Nächste kommt. Jesus will nicht die Projektionsfläche sein für die politischen Messias-Erwartungen seiner Zeit. Und er will auch nicht unser religiöses Hochglanzidol sein, das wir aus sicherer Entfernung anstaunen und anbeten. Seine Botschaft besteht nicht nur aus Zeichen und Wundern, sondern er sagt, folgt mir nach. Geht meinen Weg mit mir, ich bin einer von euch. Und da werdet ihr auch etwas anderes erleben, nämlich Kreuz tragen und leiden. Auch das gehört zu meinem Weg. Aber auch in diesem Leiden ist er bei uns und mit uns und stärkt uns mit Lebensbrot aus dem Munde Gottes und lässt uns die Kraft seiner Auferstehung spüren. Nach dieser Brotvermehrung hält er im Johannesevangelium eine lange Rede darüber, über diese Leidensaspekte. Und am Ende dieser Rede heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit ihm. Da ist all das Wunderbare verflogen, all das Heilsame und Großartige. Und es wird klar, Jesus muss sterben und seine Nachfolger werden ewiges Leben nur haben, wenn sie Anteil bekommen an seinem Tod, wenn sie den Weg mitgehen, seinen Kreuzweg. Das schmeckt dann vielen nicht mehr so. Schmeckt uns das? Zumindest ist es nicht süß. Können wir damit auch leben, dass unsere Sehnsucht nach Heilung in uns gestillt wird, nur durch die tiefe Erkenntnis, dass unser Heil und unsere Heilung im Sterben mit Jesus liegt? Das Kreuz Christi ist auch unser Kreuz. Davon hatten wir es letzte Woche. Dort stirbt unsere unerlöste Hoffnung in etwas anderem, als in Christus die Ewigkeit zu berühren. In diesen vordergründigen Wundern vielleicht. Oder in Geld, in Liebe, in Macht, Genuss. Besitz, all das ist schön und gut, aber es macht die Seele nicht satt, sondern verstärkt den Hunger nach Leben, wenn es ohne eben dieses wahre Lebensbrot kommt. So spricht Christus: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, dann wird er in Ewigkeit leben. Darum lasst uns das tun, immer wieder nach ihm Ausschau halten, nicht nur im Abendmahl, sondern auch im Alltag, die kleinen Krümel der Nähe Gottes erleben, kauen und miteinander teilen. Amen.